Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus zum Vortrag mit Professor Christian Hillgruber zum Thema Verfassung und Lebensrecht, der grundgesetzliche Schutz des menschlichen Lebens. Seit 2011 unterhält die Bibliothek des Konservatismus eine Kooperation mit der in Meschede ansässigen Stiftung Ja zum Leben. Neben dem systematischen Auf- und Ausbau eines Sonderbestands zum Thema Lebensrecht, einige von Ihnen haben den schon in Augenschein nehmen können, gehört zu dieser Kooperation eine alljährliche Vortragsveranstaltung am Vorabend des Marsches für das Leben. Diese Kooperation hat sich sehr bewährt und eigentlich wollte heute Abend der Geschäftsführer der Stiftung Ja zum Leben unter uns sein, Herr Rainer Klafki, den ich von hier aus ganz herzlich begrüßen wollte. Nun, wenn er nicht da ist, kann ich ihn nicht begrüßen, aber ich hoffe, dass er noch im Laufe des Abends zu uns stoßen wird. Nicht weniger freut es mich, dass wir wieder einmal einen hochkompetenten Referenten für diesen Abend gewinnen konnten. Herr Professor Hillgruber wird uns über die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Lebensschutzes aufklären. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Universität Bonn sowie Direktor des Instituts für Kirchenrecht. Ferner und in unserem Zusammenhang vielleicht sogar noch wichtiger ist der Vorsitzende der Juristenvereinigung Lebensrecht sowie Mitherausgeber der Zeitschrift für Lebensrecht. Lieber Professor Hillgruber, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen.
Herr Penske, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die moderne Biomedizin ist für das menschliche Leben Segen und Fluch zugleich. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte hat Medizin mehr und länger Menschen am Leben erhalten können als in unseren Tagen. Frühgeborene, die erst aufgrund neuer medizintechnischer Hilfsmittel überleben können, Kranke, deren lange als unheilbar geltende Krankheiten heute geheilt werden können, Alte, deren Leben erheblich verlängert und deren Lebensqualität auch in hohem Alter gleichzeitig erheblich verbessert werden kann. Aber auf der anderen Seite hat der medizinische Fortschritt auch ungeahnte, vormals unvorstellbare Eingriffe in den Prozess des Werdens und Vergehens menschlichen Lebens ermöglicht, die neuartige Bedrohungen auch und vor allem für das vorgeburtliche Leben schaffen. Darauf will ich mich im Folgenden konzentrieren. Was früher schicksalhaft hinzunehmen war, ist zum Gegenstand autonomer menschlicher Entscheidung geworden. Die künstliche Erzeugung menschlichen Lebens im Reagenzglas, die Untersuchung von Embryonen und Föten auf genetische Defekte durch Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik oder die Bluttests. Hier gerät der Mensch jedenfalls tendenziell in Gefahr, sich zum Herrn über Leben und Tod anderer Menschen aufzuschwingen, nach eigenem Gutdünken zu kreieren, zu manipulieren, zu selektieren, zu experimentieren, zu optimieren. Diese die Grundbedingungen menschlicher Existenz berührende Entwicklung stellt die bisher wohl größte Herausforderung für die Medizinethik, aber eben auch für das Recht dar. Dies gilt jedenfalls für eine Verfassungsrechtsordnung, die sich wie die deutsche in besonderer Weise der Achtung und dem Schutz des Lebens und der Würde des Menschen verpflichtet weiß. Die Entwicklung wirft nämlich in aller Schärfe die grundsätzliche Frage nach dem verfassungsrechtlichen Status des menschlichen Embryos auf. Eine Frage, die in einer oberflächlich seichten Gesellschaft, die die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Grundsätzlichen möglichst meidet, vielfach gerne ausgewichen wird. Und zwar deshalb, weil ihre Beantwortung so präjudiziell ist, der man aber gerade deshalb nicht ausweichen darf, weil sie so rechtsfolgenreich ist. Ist also, so frage ich, der menschliche Embryo etwas, was man nach der Feststellung fehlerhafter Beschaffenheit wegwerfen, aussondern und verwerfen darf, oder jemand, der Achtung verdient, ein Mensch, dessen Würde unantastbar ist und dem deshalb Grundrechtsschutz, insbesondere der Schutz des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit zukommt. Ist der Embryo also verfügbare Sache oder unveräußerliche Person, Objekt oder Subjekt? Das ist die, wenn nicht alles entscheidende, so doch vorentscheidende Frage. Ich werde im Folgenden versuchen, diese Frage aus der Perspektive des deutschen Verfassungsrechts zu beantworten und sodann aufzuzeigen, welche Konsequenzen sich daraus für aktuelle biomedizinische Fragestellungen ergeben. Ist also der Embryo würdebegabter Mensch und hat er ein eigenes Lebensrecht? Nach Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ist die Würde des Menschen unantastbar, sie zu achten und zu schützen, Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Gemäß Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes hat jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. In dieses Recht darf nur auf der Grundlage eines Gesetzes eingegriffen werden. Verfassungsrechtlich gewendet lautet die Frage mithin, ist der Embryo Mensch im Sinne des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und damit Träger unantastbarer Würde? Und umfasst das jeder des Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz auch den Embryo, sodass diesem ein eigenes Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zukommt? Der Wortlaut der beiden Grundgesetzbestimmungen ist für eine solche Deutung offen. Die genannten Vorschriften könnten sich aber unter Umständen auch nur auf bereits geborene Menschen beziehen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner ersten Abtreibungsentscheidung aus dem Jahr 1975 noch etwas vage davon gesprochen, dass der Embryo im Mutterleib, ich zitiere, ein selbstständiges menschliches Wesen sei, das unter dem Schutz der Verfassung stehe. Die zweite Abtreibungsentscheidung von 1993 lässt dann aber keinen Zweifel mehr daran, dass der Nasciturus nach Auffassung des Gerichts sein Recht auf Leben gemäß Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes auch Anspruch auf Achtung der Würde hat, die jedem menschlichen Leben zukommt und, wie das Verfassungsgericht noch einmal bekräftigend formuliert, nicht erst dem menschlichen Leben nach der Geburt oder bei voll ausgebildeter Personalität. Das Bundesverfassungsgericht qualifiziert also den Embryo in vivo als nach der grundgesetzlichen Ordnung mit Würde begabten und mit eigenem unabgeleitetem Lebensrecht ausgestatteten Menschen. Noch nicht definitiv entschieden ist damit allerdings die Frage nach dem Status des Embryos in vitro. Der Zweite Senat hatte in seiner zweiten Abtreibungsentscheidung von 1993 die in diesem Verfahren nicht entscheidungserhebliche Frage, ob der Mensch bereits mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entsteht. Die fragliche Strafbestimmung griff ohnehin erst ab dem Zeitpunkt der Nidation, ausdrücklich offen gelassen. Gleichwohl lassen sich dieser Entscheidung und auch der übrigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Menschenwürdegarantie, wie ich denke, Maßstäbe für die Zu- oder Aberkennung von Menschenwürde des Embryo in vitro entnehmen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in der zweiten Abtreibungsentscheidung zum einen § 10 Absatz 1 Satz 1 des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten von 1794, offensichtlich zustimmend zitiert, demzufolge die allgemeinen Rechte der Menschheit auch den noch ungeborenen Kindern schon von der Zeit ihrer Empfängnis angebühren. Nein, das Gericht hat darüber hinaus die Bejahung der eben gestellten Frage als, ich zitiere, durch Erkenntnisse der medizinischen Anthropologie nahegelegt bezeichnet. Und vor allem hat der Senat, zur Begründung der Menschenwürde des Ungeborenen jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Nidation maßgeblich darauf abgestellt, dass es sich bei dem Ungeborenen um Individuelles in seiner genetischen Identität und damit in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bereits festgelegtes, nicht mehr teilbares Leben handelt, das im Prozess des Wachsens und sich Entfaltens sich nicht erst zum Menschen, sondern als Mensch entwickelt. Für diesen Qualitätssprung aber ist die Kernverschmelzung, nicht die Nidation, das entscheidende Datum. Die weitere Entwicklung des Embryos ist seit seiner Entstehung durch Kernverschmelzung in ihm selbst als fertiges Programm angelegt, das gewissermaßen nur noch gestartet werden muss. Daher erscheint der Embryo von diesem Zeitpunkt an als Träger der jedem Menschen immanenten Würde und eines eigenen Lebensrechts. Dafür spricht schließlich auch und vor allem das bundesverfassungsgerichtliche Verständnis der Würde des Menschen als Recht auf Anerkennung seiner selbstzweckhaften Existenz. Die Würde des Menschseins, so formuliert das Gericht, liegt auch für das ungeborene Leben im Dasein um seiner selbst willen. Und sie hat daher keine andere Voraussetzung als die Spezieszugehörigkeit. Menschenwürde, so formuliert das Verfassungsgericht an anderer Stelle, Menschenwürde in diesem Sinne ist die Würde des Menschen als Gattungswesen. Jeder besitzt sie, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen Status. Sie ist auch dem eigen, der aufgrund seines körperlichen oder geistigen Zustands nicht sinnhaft handeln kann. Zitat Ende. Und deshalb sagt das Bundesverfassungsgericht ganz konsequent, wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu. Das eigene Lebensrecht des Ungeborenen, das nicht erst durch die Annahme seitens der Mutter begründet wird, sondern dem Ungeborenen schon aufgrund seiner Existenz zusteht, ist nach der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, ich zitiere noch einmal, das elementare und unveräußerliche Recht, das von der Würde des Menschen ausgeht. Es gilt unabhängig von bestimmten religiösen oder philosophischen Überzeugungen, über die der Rechtsordnung eines religiös-weltanschaulich neutralen Staates kein Urteil zusteht. Meine Damen und Herren, dies alles gilt auch für den Embryo in vitro. Das heißt, auch der sogenannte Zellhaufen in der Petrischale ist nichts anderes als der Körper eines Menschen, der ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat und dessen Würde unantastbar ist. Und weil der Würdeanspruch und das Lebensrecht unabhängig auch von der voraussichtlichen Dauer des individuellen menschlichen Lebens bestehen, wie das Verfassungsgericht betont hat, gilt diese Zusage auch für den Menschen, der voraussichtlich über ein frühes Entwicklungsstadium nicht hinauskommen, der nicht das Licht der Welt erblicken wird, weil es zu einer Fehl- oder Totgeburt kommt, oder dem nur ein kurzes nachgeburtliches Leben beschieden ist. Jedes menschliche Leben ist also von Verfassungswegen ohne Rücksicht auf seine Lebensfähigkeit und Lebenstüchtigkeit als solches gleich wertvoll. Und es darf, es soll so lange leben, wie es kann. Ein Kollege von mir hat treffend formuliert, auf dem Boden des Grundgesetzes gibt es kein lebensunwertes Leben, aber auch keine gleichsam vorwirkende Entwertung des Lebens durch dessen unausweichlich nahe bevorstehendes Ende. Lebensrecht und Würdeanspruch des Menschen sind vor seiner Geburt auch nicht etwa von minderer Qualität. Konsequenterweise hat das Bundesverfassungsgericht der im deutschen verfassungsrechtlichen Schrifttum teilweise vertretenen Konzeption eines abgestuften, gewissermaßen stufenweise anwachsenden und erst mit der Geburt zum Vollrecht erstarkten Lebensschutzes eine klare Absage erteilt. Ich zitiere: Liegt die Würde des Menschseins auch für das ungeborene Leben im Dasein um seiner selbst willen, so verbieten sich jegliche Differenzierungen der Schutzverpflichtungen mit Blick auf Alter und Entwicklungsstand dieses Lebens oder die Bereitschaft der Frau, es weiter in sich leben zu lassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese verfassungsrechtlichen Festlegungen und Feststellungen haben weitreichende Konsequenzen. Den Staat trifft die Pflicht, jedes einzelne ungeborene menschliche Leben nicht weniger als Geborenes zu achten und zu schützen, sein Lebensrecht und seinen Würdeanspruch gegen unbefugte Verfügungen und Angriffe von Dritten, auch seitens seiner eigenen Eltern, wirksam zu verteidigen. Die Verfassung untersagt nicht nur staatliche Eingriffe in das ungeborene Leben, sie gebietet dem Staat auch, sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen, das heißt vor allem, es auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren. Ihren Grund hat diese Schutzpflicht in der Menschenwürdegarantie. Ihr Gegenstand und von ihm her ihr Maß werden durch die Garantie des Grundrechts auf Leben näher bestimmt. Das bedeutet, dass die Schutzpflicht des Staates für das menschliche Leben zwar keine absolute und unbedingte ist, aber auch nicht beliebig niedrig festgelegt werden kann. Ihre Reichweite ergibt sich vielmehr als Resultat einer Abwägung zwischen der Bedeutung und der Schutzbedürftigkeit des zu schützenden Rechtsguts, hier des ungeborenen menschlichen Lebens einerseits, und dem Gegengewicht damit kollidierender Rechtsgüter andererseits. Die genaue Ausgestaltung des Schutzes ist dabei Sache des Gesetzgebers, der allerdings das sogenannte Untermaßverbot beachten muss, also nicht weniger Schutz gewähren darf als unbedingt notwendig. Der Embryo in vivo oder vitro genießt folglich zwar ebenso wenig wie der geborene Mensch ein unbedingtes Lebensrecht. Der Schutz des Lebens ist nicht in dem Sinne absolut geboten, dass dieses gegenüber jedem anderen Rechtsgut ausnahmslos Vorrang genösse. Das zeigt schon der Gesetzesvorbehalt, der dem Grundrecht auf Leben beigefügt worden ist, Artikel 2 Absatz 2 Satz 3. Das Lebensrecht muss aber angesichts seiner existenziellen Bedeutung nur ausnahmsweise gegenüber anderen Rechtsgütern zurücktreten, die in einem Konfliktsfall noch höheres Gewicht haben. Und außerdem ist der absolute Schutz der Menschenwürde zu beachten. Daher muss die Menschenwürde auch bei Eingriffen in das Lebensrecht unangetastet bleiben. Die aktive Tötung menschlichen Lebens oder auch nur das passive Sterben lassen darf unter keinen Umständen den Eigenwert und die Selbstzweckhaftigkeit des Menschen negieren. Andernfalls muss der Staat unbedingt intervenieren. Ein Eingriff in das Schutzgut Leben führt dann zugleich zu einer Menschenwürdeverletzung, wenn in ihm eine grundsätzliche Abkehr von der Anerkennung des Menschen als Selbstzweck zutage tritt und er zum verfügbaren Mittel fremder Gestaltungsinteressen verkommt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Folgenden möchte ich nun daraus die Konsequenzen für die verfassungsrechtliche Bewertung einiger teils herkömmlicher, teils neuartiger Bedrohungen des vorgeburtlichen menschlichen Lebens ziehen. Ich will etwas sagen zum Schwangerschaftsabbruch, zur Erzeugung und Vernichtung künstlich erzeugter Embryonen, zur Forschung mit und an embryonalen Stammzellen und schließlich noch etwas zur Keimbahntherapie. Zunächst zum Schwangerschaftsabbruch. Abtreibung bedeutet nach dem, was ich Ihnen vorgetragen habe, die Tötung eines Menschen, der ein eigenes Grundrecht auf Leben und auf Achtung seiner Würde hat. Nach deutschem Verfassungsrecht kann es daher schlechterdings kein Recht auf Abtreibung geben, wie es vielerorts propagiert wird. Vielmehr muss der Staat dem Ungeborenen hinreichenden rechtlichen Schutz gewähren. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts setzt dies voraus, dass der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich als Unrecht angesehen wird und demgemäß rechtlich verboten ist, der schwangeren Frau also prinzipiell die Rechtspflicht auferlegt wird, das Kind auszutragen. Würde die Verfassung über das Lebensrecht des Nasciturus, würde die Verfügung über das Lebensrecht des Nasciturus, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit, der freien, rechtlich nicht gebundenen Entscheidung eines Dritten und sei es selbst der, der Mutter überantwortet, wäre, so sagt das Verfassungsgericht, rechtlicher Schutz dieses Lebens nicht mehr gewährleistet. Die kollidierenden Grundrechtspositionen der schwangeren Frau, insbesondere ihr Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie ihr Persönlichkeitsrecht, führen allerdings dazu, dass in Ausnahmelagen der prinzipielle Vorrang des Lebensrechts des Ungeborenen zurücktritt, das heißt, eine verfassungsrechtliche Rechtspflicht zum Austragen des Kindes nicht mehr besteht. Solche Ausnahmelagen zeichnen sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dadurch aus, dass von der Normalsituation einer Schwangerschaft deutlich abweichende, besondere Belastungen gegeben sind, die der Frau ein solches Maß an Aufopferung eigener Lebenswerte abverlangen, dass die staatliche Rechtsordnung dies von ihr legitimerweise nicht mehr fordern kann. Diese Ausnahmelagen zu Ausnahmetatbeständen zu fassen, ist Sache des Gesetzgebers, der sich dabei an der Unzumutbarkeit der Auferlegung einer unbedingten Pflicht zum Austragen und Gebären des Kindes als Kriterium ihrer Anerkennung zu orientieren hat. An diesen Maßstäben gemessen rechtswidrige Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe zu stellen, ist eine dem Gesetzgeber mögliche, aber nicht unter allen Umständen gebotene Erfüllung der grundrechtlichen Schutzpflicht für das ungeborene Leben. Wenn, so sagt das Verfassungsgericht, präventive Schutzmaßnahmen anderer Art in ausreichendem Maß getroffen werden, kann von einer Strafandrohung für nicht gerechtfertigte Schwangerschaftsabbrüche in begrenztem Umfang abgesehen werden. Meine Damen und Herren, seit 1995, das wissen Sie alle, gilt in Deutschland auf der Grundlage des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes eine vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich gebilligte Beratungsregelung für Schwangerschaftsabbrüche, die der Sache nach einer Fristenregelung mit Beratungspflicht gleichkommt. Jede schwangere Frau, die sich zuvor von einer staatlich anerkannten Beratungsstelle hat beraten und eine Beratungsbescheinigung hat ausstellen lassen, kann sodann durch einen Arzt eine von ihr gewünschte Abtreibung binnen einer Frist von 12 Wochen seit der Empfängnis straffrei durchführen lassen. Der schwangeren Frau nach Durchführung einer Pflichtberatung die rechtlich unkontrollierte Letztentscheidung über das Fortleben oder die Vernichtung des Embryos im Wege des Schwangerschaftsabbruchs zu überlassen, läuft jedoch, so meine Kritik, praktisch auf die Freigabe des Abbruchs, das heißt eine schutzlose Preisgabe des ungeborenen Lebens hinaus. Die Abtreibung nach Beratung bleibt zwar rechtswidrig, sagt das Verfassungsgericht, weil die an dem Konflikt existenziell beteiligten Frauen nicht als Richter in eigener Sache über Recht und Unrecht befinden können, das sie einem anderen Rechtssubjekt zufügen. Doch das Rechtswidrigkeitsverdikt bleibt ohne jede praktische Folge. Der Staat lässt mit der Zuweisung der sogenannten Letztverantwortung an die schwangere Frau diese gewähren, er duldet auch den, weil ohne Vorliegen von Unzumutbarkeit vorgenommenen und ergo materiell verfassungswidrigen Schwangerschaftsabbruch. Und der Staat übernimmt sogar in aller Regel die Kosten für den Schwangerschaftsabbruch nach Beratung. Über 97% der in Deutschland jährlich durchgeführten etwa 100.000 Abbrüche unterfallen der Beratungsregelung, also fast alle. Die Beratung, die eigentlich dem Lebensschutz dienen sollte, ist bei den meisten zugelassenen nicht kirchlichen Beratungsstellen in der Praxis längst zu einem routinemäßig abgewickelten Vorgang verkommen und die Abtreibung nach sogenannter ergebnisoffener Beratung selbst stellt für abtreibungswillige Frauen die unproblematische Inanspruchnahme einer medizinischen Dienstleistung mit staatlicher Kostenübernahme dar. Diese Abtreibungspraxis, meine Damen und Herren, missachtet das Lebensrecht des Ungeborenen und verletzt bisweilen auch dessen Würde. Das Leben des Ungeborenen kann auch dann vernichtet werden, wenn die schwangere Frau, was menschlich verständlich ist und in der Lebenswirklichkeit häufig vorkommt, die Beeinträchtigung ihrer eigenen Lebensvorstellungen überbewertet und diese auch dann nicht hinter das Lebensrecht des Nasciturus zurückzustellen bereit ist, wenn es ihr bei objektivem Nachvollziehen ihrer individuellen Lebenssituation zumutbar erschiene. Die Würde des Ungeborenen verletzen diejenigen Frauen, die dessen Eigenwert und Eigenrecht überhaupt nicht anzuerkennen bereit sind, weil sie die Leibesfrucht als Teil ihres eigenen Körpers ansehen, über den sie ein uneingeschränktes Verfügungsrecht beanspruchen, getreu dem Motto »Mein Bauch gehört mir«. Ich komme nun zum zweiten Thema der künstlichen Erzeugung und Aussonderung menschlicher Embryonen. Menschenwürde und Lebensrecht kommen auch den extrakorporal, also in vitro existierenden, aus künstlicher Befruchtung entstandenen Embryonen zu. Die mit der Unantastbarkeit der Menschenwürde garantierte Selbstzweckhaftigkeit des Menschen gebietet, dass die Erzeugung eines menschlichen Embryos zu keinem anderen Zweck als zur Herbeiführung einer Schwangerschaft erfolgt, so legt es auch das Embryonenschutzgesetz fest. Außerdem muss aus Gründen des Lebensschutzes gewährleistet sein, dass der Embryo sich zu einem geborenen Menschen fortentwickeln kann. Aus diesem Grund verbietet das deutsche Embryonenschutzgesetz, mehr Eizellen einer Frau zu befruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen, und beschränkt diese Zahl mit Blick auf die Überlebenschancen im Fall von Mehrlingsschwangerschaften an sich auf 3 Embryonen. Diese Regelung ist allerdings im Zuge der Präimplantationsdiagnostik durchlöchert worden. Kommen darauf noch zurück. Darüber hinaus muss der Embryotransfer rechtlich gesichert sein. Eine rechtlich ungebundene, freie Entscheidung der Mutter als Eizellenspenderin darüber, ob und gegebenenfalls, welche künstlich erzeugten Embryonen sie sich in die Gebärmutter transferieren lässt, also über Leben oder Sterben des Embryos, kann es bei Anerkennung von dessen eigenem Würdeanspruch und Lebensrecht nicht geben. Hier ist auch kein Platz für Gewissensentscheidung. Durch ihre Einwilligung in die Behandlungsmethode der In-vitro-Fertilisation mit anschließendem Embryotransfer und die daraufhin mit ihrem Wissen und Wollen erfolgte künstliche Befruchtung haben die Eizellenspenderin und der Samenspender bereits die Elternverantwortung übernommen, der sie sich nicht nachträglich wieder willkürlich entziehen dürfen. Elternschaft kann man nicht wie Erbschaft beliebig annehmen oder ausschlagen. Diese Elternverantwortung konkretisiert sich bei der eizellspendenden genetischen Mutter in einer grundsätzlichen, nur unter dem Vorbehalt der nach den Indikationstatbeständen beim Schwangerschaftsabbruch zu bestimmenden Zumutbarkeit stehenden, das heißt in Ausnahmelagen und nur in Ausnahmelagen aufgehobenen Pflicht, sich den so erzeugten Embryo übertragen zu lassen, um das Kind zu gebären und ihm das Leben zu schenken. Diese Pflicht stellt die unter den Bedingungen der In-vitro-Fertilisation mit anschließendem Embryotransfer notwendige, flankierende Ergänzung des grundsätzlichen Verbots des Schwangerschaftsabbruchs und der grundsätzlichen Rechtspflicht zum Austragen des Kindes dar, mit denen der Staat die ihm obliegende Pflicht zum rechtlichen Schutz jedes einzelnen ungeborenen menschlichen Lebens auch gegenüber seiner Mutter erfüllt. Das in seiner Menschenwürde wurzelnde Lebensrecht des Embryos darf von Verfassungswegen nicht, auch nicht im Intervall zwischen künstlicher Erzeugung und Implantierung, der freien, rechtlich nicht gebundenen Entscheidung eines Dritten und sei es der Mutter überantwortet werden. Die aus der Elternverantwortung folgende Verpflichtung der Mutter, den Embryotransfer durchführen zu lassen, ist aber, wie viele andere familienrechtliche Verpflichtungen auch, nicht erzwingbar. Gegen den Willen der Frau darf selbstverständlich der in der Übertragung des Embryos liegende Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit keinesfalls erfolgen. Das verbietet auch die Achtung ihrer Menschenwürde. Die Nichterzwingbarkeit hebt aber nicht die Rechtspflicht auf. Dies ist, wie ich gleich noch zeigen werde, bedeutsam. Für den Fall, dass die im Behandlungszyklus vorgesehene Implantation des Embryos etwa wegen des zwischenzeitlichen Todes der Mutter unmöglich, aufgrund einer erst nachträglich erkannten ernstlichen Leibes- oder Lebensgefahr ihr unzumutbar ist oder auch nur deshalb nicht durchgeführt werden kann, weil die Mutter es nicht will, es nicht mehr will, eröffnet nur die Übertragung des Embryos auf eine andere Frau, diesem eine Entwicklungschance und weitere Lebensperspektive. Die Zulassung einer nicht mit Leihmutterschaft zu verwechselnden Ersatzmutterschaft erscheint daher unter diesen Umständen, so meine ich, sogar verfassungsrechtlich geboten. Allerdings setzt dies grundsätzlich, eine Art von vorgebotlicher Adoption, die Zustimmung der genetischen Eltern voraus. Verweigern diese jedoch die Zustimmung, so nehmen sie dem Embryo jegliche Chance weiterer Entwicklung. Der Embryo müsste dann sterben. Eine solche Entscheidung ist, wie ich meine, vom pflichtgebundenen, auf das Kindeswohl hin orientierten Elternrecht nicht mehr gedeckt, stellt vielmehr objektiv ein Elternversagen dar. Eine verweigerte Zustimmung zu einer solchen Embryonenspende und Ersatzmutterschaft müsste daher, so meine ich, gerichtlich ersetzt werden. Wenn sich keine zur Übertragung bereite Ersatzmutter findet, ist das Sterbenlassen die einzige, mit der dem Embryo bereits eigenen Menschenwürde allein konforme Lösung. Die Kryokonservierung kann wegen der begrenzten Lagerungsfähigkeit kein Dauerzustand sein und sie darf es nicht, weil dies menschenunwürdig wäre. Auch die sogenannten verwaisten oder überzähligen Embryonen haben als Morituri noch einen letzten Anspruch, der unter allen Umständen zu erfüllen ist, den auf einen menschenwürdigen und das heißt nutzlosen Tod, der sie aus dem unwürdigen Schwebezustand der Konservierung erlöst. Dagegen muss die Forderung nach verbrauchender Embryonenforschung an solchen sogenannten überzähligen Embryonen mit ihrem Nützlichkeitsdenken als Angriff auf die Menschenwürde zurückgewiesen werden. Die utilitaristisch suggestive Frage, ob die verwaisten, ohnehin dem Tode geweihten Embryonen nicht doch noch sinnvoll für sich möglicherweise künftig lebensrettend oder lebensverlängernd auswirkende Forschung eingesetzt werden könnten, kann verfassungsrechtlich nur mit einem kategorischen Nein beantwortet werden. Menschenleben ist keine noch so vermeintlich guten Zwecke nutzbar zu machende Substanz. Es darf nicht Mittel zu einem außerhalb seiner selbst liegenden Zweck werden. Niemandem und nichts zunutze sein zu müssen, das macht gerade die Würde des Menschen aus. Die fehlende Einwilligung des Embryos, der seinen Überlebenswillen noch nicht zu artikulieren vermag, kann bei verbrauchender Embryonenforschung nicht durch die Zustimmung seiner Eltern ersetzt werden. Das fiduziarische in ausschließlicher Orientierung am Kindeswohl auszuübende Elternrecht verleiht kein Verfügungsrecht über Würde und Leben der Nachkommenschaft und damit auch nicht das Recht, sie, vermeintlich drittnützig, medizinischer Forschung zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich juristisch betrachtet um die Verfügung von Nichtberechtigten, die zu keinem Grundrechtsverlust führen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Präimplantationsdiagnostik, die es ermöglicht, die für einen Transfer vorgesehenen Embryonen durch Untersuchung einer von ihnen abgespaltenen Zelle auf genetische Defekte zu untersuchen, um im Falle eines Positivbefundes von ihrer Einpflanzung abzusehen, ist bei Anerkennung eines eigenständigen verfassungsrechtlichen Status des Embryo in vitro unhaltbar. Durch die Entnahme einer Zelle zu Diagnosezwecken, das ist die sogenannte Blastozystenbiopsie, wird der Embryo in vitro schon in seinem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt. Schon dies lässt sich, da es kein Heileingriff ist, also kein Eingriff, der dem Embryo selbst zugute käme, verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen, sondern löst eine staatliche Schutzpflicht zur Abwehr des darin liegenden Übergriffs aus. Außerdem und vor allem aber besteht aufgrund des der PID eigenen Selektionsautomatismus die konkrete Gefahr, dass der Embryo aufgrund eines positiven Befundes nicht transferiert wird. Die Präimplantationsdiagnostik wird zu keinem anderen Zweck als zu dem der Aussortierung unerwünschter Embryonen durchgeführt, deren Erzeugung unter dem ihr Existenzrecht in Frage stehenden Vorbehalt einer Qualitätskontrolle steht. Die zugrunde gelegten Untersuchungskriterien sind dabei für die Feststellung der dadurch bewirkten Menschenwürdeverletzung irrelevant. Denn wie wir gesehen haben, hat ausnahmslos jeder Mensch Würde, ganz ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit seiner Gene. Auch wenn die PED also zur Vermeidung schwerer Erbkrankheiten eingesetzt wird, wird dem geschädigten Embryo doch allein aufgrund seines Gendefekts die Existenzberechtigung abgesprochen. Wird ein Mensch aber nur als solcher anerkannt, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt, so wird er nicht mehr vorbehaltlos als Subjekt geachtet. Die darin liegende Verletzung des aus der Menschenwürde resultierenden Achtungsanspruchs löst die unbedingte staatliche Schutzpflicht aus, die nur durch ein Verbot der PID erfüllt werden kann. Jedenfalls vor den spezifischen Gefahren der Antastung seiner Würde und der Vernichtung seines Lebens, die auf seine künstliche Erzeugung außerhalb des vor dem Zugriff Dritter schützenden Mutterleibs und seine darauf beruhenden Unbehaustheit zurückzuführen sind, muss der Staat, der die In-vitro-Fertilisation erlaubt, den Embryo in vitro wirksam schützen. Dagegen kann, so meine ich, auch nicht eingewendet werden, die PED sei doch nur unselbstständige Zwischenstufe eines reproduktiven Gesamtvorgangs, der auf die Geburt eines auch nachgeburtlich lebensfähigen und nicht durch schwere Leiden belasteten Menschen gerichtet sei. Denn jeder einzelne getestete Embryo ist ungeachtet des Testergebnisses Träger eines eigenen Lebensrechts und Würdeanspruchs, der sich auch nicht für die Realisierung des elterlichen Wunsches nach einem gesunden Kind verzwecken lassen muss. Die Präimplantationsdiagnostik ermöglicht genau betrachtet auch gar nicht die Geburt eines gesunden Kindes, das kann sie jedenfalls nicht garantieren, sondern sie ermöglicht allein die Embryo-Auswahl nach genetischer Vorbelastung, also Selektion. Wie wir gesehen haben, kann die Mutter den vorgesehenen Embryotransfer zwar tatsächlich ablehnen und damit verhindern, aber sie verletzt damit eine ihr obliegende Rechtspflicht. Deshalb, so meine ich, darf der Staat auch durch ein Verbot der PID den Eltern den Zugang zu erlangbaren Informationen über genetisch bedingte Krankheiten ihres Kindes vorenthalten, und zwar solche Informationen, die nicht therapeutisch genutzt, sondern einzig dem Zweck dienen können, einen entsprechend belasteten Embryo abzulehnen und zu verwerfen. Nur am Rande sei erwähnt, dass die Pränataldiagnostik nicht weniger fragwürdig ist als die Präimplantationsdiagnostik. Genetische Untersuchungen an Embryonen und Föten dürften von Verfassungswegen, wenn man sie denn als unverfügbare Personen ernst nimmt, gleichermaßen nur zu therapeutischen Zwecken durchgeführt werden. Die Gesetzeslage in Deutschland ist eine andere. Bei der Pränataldiagnostik ebenso wie bei der Präimplantationsdiagnostik. Was in der Praxis zur Aussonderung erbkranken oder schwer geschädigten menschlichen Lebens oder auch nur möglicherweise erbkranken oder schwer geschädigten menschlichen Lebens führt, sei es durch Abtreibung, sei es durch Nichtimplantierung des Embryos. Ich komme zur Forschung an Embryonen. Mit den verfassungsrechtlichen Garantien von Menschenwürde und Lebensrecht unvereinbar ist auch die Indienstnahme des Embryos für Fremde außerhalb der ihm wesensgemäß eigenen Bestimmung liegenden Zwecke. Die verbrauchende Embryonenforschung instrumentalisiert menschliche Individuen zu beliebig verfügbarem Labormaterial und missachtet damit prinzipiell und in einer die Menschenwürde verletzenden Weise deren eigenständiges Existenzrecht wie ihren personalen Eigenwert. Das gilt nicht nur für eigens zu diesem Zwecke, also zu Forschungszwecken hergestellte Embryonen, sondern, wie ich auch schon ausgeführt habe, auch für die Verwendung ursprünglich für Reproduktionszwecke erzeugter, dann aber übrig gebliebener Embryonen. Der wissenschaftliche Zugriff nach Nützlichkeitserwägungen ist nichts anderes als ein Humanexperiment an Einwilligungsunfähigen. Auf die grundrechtlich gewährleistete Forschungsfreiheit kann sich dafür niemand berufen, denn sie berechtigt den Forscher schon alimine nicht zur selbstherrlichen Disposition über fremde Personen und deren Rechtsgüter, auch dann nicht, wenn der Forscher ihrer als Forschungsmaterial bedürfen sollte. Wer wissenschaftlich arbeitet, ist aufgrund der Wissenschaftsfreiheit keiner amtlichen Wahrheitsdefinition unterworfen, aber doch nicht zum Zugriff auf Eigentum, Körper- oder Persönlichkeitsrechte anderer berechtigt. Der Forscher genießt zwar alle Freiheit des Forschens, aber nicht des Bewirkens nachteiliger Folgen für Dritte. Und die allgemeine Pflicht, Forschung und Wissenschaft zu fördern und die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Forschung und Wissenschaft erst möglich machen und gedeihen lassen, wird zwar durch die besondere Schutzpflicht für das Leben und die körperliche Unversehrtheit kranker Menschen verstärkt. Aber diese staatliche Schutzpflicht gebietet dem Grunde nach die Unterstützung medizinischer Forschung, die mittel- oder langfristig Heilungschancen für bisher unheilbare Krankheiten verspricht. Aber all dies natürlich nur, wenn dies nicht auf Kosten Dritter geht, denen die Aufopferung abverlangt wird. Auch die therapeutische Verwendung von Embryonen wäre eine solche fremdnützige Aufopferung menschlichen Lebens und scheitert damit an dessen Unverfügbarkeit, die eine Instrumentalisierung für Zwecke außerhalb seiner Weiterentwicklung als Mensch ausschließt. Aber wie steht es nun mit embryonalen Stammzellen? Dass diese selbst, weil lediglich pluripotent, also sich nicht mehr zu einem ganzen Menschen entwickeln können, nicht unter dem Schutz der Verfassungsgarantien von Leben und Menschenwürde stehen, ist unstreitig. Da sie aber bisher jedenfalls nur durch Abspaltung vom Embryo, der dabei zugrunde geht, gewonnen werden können, stehen ihrer Gewinnung dieselben verfassungsrechtlichen Einwände entgegen, wie der verbrauchenden Forschung an den Embryonen selbst. Wenn die Gewinnung von solchen embryonalen Stammzellen, Stammzelllinien durch verbrauchende Embryonenforschung aber verfassungswidrig ist, muss das dann nicht in gleicher Weise auch für deren Verwertung gelten? Nun, es ist weder moralisch noch rechtlich prinzipiell ausgeschlossen, die rechtswidrige Erlangung von Erkenntnissen oder Erkenntnismitteln anders zu behandeln als die Aus- und Verwertung des rechtswidrig Erlangten. Das belegt exemplarisch die strafprozessrechtliche Diskussion um die Reichweite sogenannter Beweisverwertungsverbote, die durchaus nicht in strenger Akzessorietät stets und notwendig aus anerkannten Beweisgewinnungsverboten folgt. Wenn es sich aber, und das ist hier der Fall, um einen gravierenden und irreparablen Rechtsverstoß handelt, so schlägt die Rechtswidrigkeit des Erkenntnisgewinns auf die Beurteilung ihrer Verwendung durch, begründet das Erhebungs- zugleich ein Verwertungsverbot. Ein Beispiel, ein durch Folter erlangtes Geständnis ist schlechterdings nicht als Beweismittel geeignet. Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes verbietet dem Gesetzgeber nicht nur eigene Antastungen der Menschenwürde, sondern verpflichtet ihn auch zur Achtung der Würde des Menschen. Die gesamte Rechtsordnung muss Ausdruck dieser Achtung sein. Und daher reicht es nicht aus, dass der Gesetzgeber keine neuen Anreize zur Herstellung und Vernichtung menschlicher Embryonen schafft. Wenn er die Einfuhr und Verwendung von Stammzellen freigibt, obwohl er weiß, dass diese durch die stets würdewidrige Zerstörung menschlicher Embryonen gewonnen werden, bringt er damit zum Ausdruck, dass er die Würde dieser Menschen geringer achtet als die Begehrlichkeiten, Interessen und Hoffnungen, die mit der Forschung an embryonalen Stammzellen verbunden sind. Genau das aber verbietet ihm die Pflicht zur Achtung der Menschenwürde, auch der Menschen, die bereits in ihrem frühesten embryonalen Stadium getötet worden sind. Und diese Pflicht setzt der Forschungsfreiheit eine verfassungsrechtlich unübersteigbare Grenze. Deshalb bin ich überzeugt, nur indem er die Einfuhr und Verwendung der durch Tötung gewonnenen embryonalen Stammzellen strikt verbietet, der Staat des Grundgesetzes denen, deren Würde er nicht schützen konnte, den Respekt, den er auch ihnen schuldet, noch über den Tod hinaus.
Das ist ausgefallen, ja.
Dann setzen wir das. Alles gut. Die deutsche Staatsgewalt darf aus Gründen der ihr grundgesetzlich aufgegebenen Achtung der Menschenwürde nicht zulassen, dass aus einem im Ausland realisierten Tatbestand, der nach grundgesetzlichen Wertmaßstäben die Würde verletzt, im Inland ein Vorteil gezogen wird. Auch wenn dieser Vorteil nur in einem erstrebten Erkenntnisgewinn gewissermaßen in einem intellektuellen Mehrwert besteht. Diese Form der Nutznießung ist vielmehr auch dann, wenn man für die ihr vorausgegangene Menschenwürdeverletzung keine Verantwortung trägt, nicht nur moralisch anstößig, sondern auch verfassungsrechtlich inakzeptabel. Auch die Verwertung embryonaler Stammzellen ist der Gewinnungsprozedur wegen verfassungsrechtlich inakzeptabel. Anders ausgedrückt, die Früchte des verbotenen Baumes darf man nicht essen, gleich wo der Baum steht und wer die Früchte geerntet hat. Dieser Logik ist 2011 auch der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung zur Biopatentrichtlinie gefolgt und hat biomedizinische Verfahren, deren Anwendung die der Menschenwürde geschuldete Achtung vermissen lassen, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Diese Entscheidung ist ein starkes Plädoyer für einen unbedingten europäischen Menschenwürdeschutz. Nach deutschem Gesetzesrecht ist dagegen zwar die Gewinnung embryonaler Stammzelllinien, auch aus sogenannten überzähligen Embryonen, strafbewehrt verboten und grundsätzlich auch die Einfuhr und die Verwendung im Ausland gewonnener embryonaler Stammzellen. Sie können aber eben doch unter bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn ihre Gewinnung vor einem bestimmten Stichtag liegt. Die vermeintlich strengen Auflagen, von denen der Gesetzgeber die partielle Aufhebung des Importverbots abhängig gemacht hat, vermögen am Verdikt der Verfassungswidrigkeit schon deshalb nichts zu ändern, weil keine Umstände vorstellbar sind, unter denen die Beeinträchtigung der unantastbaren Menschenwürde gerechtfertigt sein könnte oder man diese im Ausland begangene Verletzung als innerstaatlich unbeachtlich ansehen und sich über sie verfassungsrechtlich hinwegsetzen könnte. Lassen Sie mich noch ein paar ganz kurze Bemerkungen zur Keimbahntherapie machen. Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit eines Embryos können nur zu therapeutischen Zwecken erfolgen. Sie bedürfen der Einwilligung. Einwilligungsfähig sind aber nur lebenserhaltende oder der Gesundheit des Embryos zuträgliche, das heißt lebensnotwendige oder gesundheitsförderliche Eingriffe, soweit mit ihnen verbundene Risiken für den Embryo verantwortet werden können. Die Zustimmung von Eizellen und Samenspender zu anderen Zwecken dienenden körperlichen Eingriffen ist, weil kein pfleglicher Umgang mit dem Embryo vom fiduziarischen auf das Wohl des Kindes ausgerichteten Elternrecht nicht gedeckt. Was bedeutet dies nun für die Problematik von Eingriffen in die Keimbahn? Die Ausschaltung von Genen, die für bestimmte Erbkrankheiten verantwortlich sind, ließe sich bezogen auf denjenigen Embryo, dessen Erbinformation künstlich verändert wird, möglicherweise grundsätzlich rechtfertigen, und zwar als Heileingriff. Denn es ließe sich doch vielleicht annehmen, dass sein mutmaßlicher Wille darauf gerichtet ist, frei von durch Genmanipulation vermeidbarer Krankheit zu sein. Das im Embryonenschutzgesetz enthaltene strafbewehrte Verbot der künstlichen Veränderung der Erbinformation menschlicher Keimbahnzellen ist gleichwohl verfassungsrechtlich geboten. Denn Eingriffe in die menschliche Keimbahn betreffen auch künftige Generationen. Diese noch nicht erzeugten, geschweige denn geborenen Menschen sind zwar noch nicht als individuelle Träger von Menschenwürde, Lebensrecht und körperlicher Unversehrtheit existent. Aber man könnte zum einen daran denken, dass Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes vielleicht auch nicht nur die Würde des einzelnen Menschen, sondern auch die Würde der Menschheit als Gattung in ihrer biologischen Integrität schützt. Josef Isensee jedenfalls hat formuliert, um seiner Gattung willen darf der Mensch sich nicht selbst zum Objekt seiner technischen Fertigkeiten machen. Er soll sich nicht überheben, damit er sich nicht selbst erniedrigt zum Fabrikobjekt. Auch wenn er seine genetische Identität nicht als Fügung Gottes versteht, sondern als Werk des Zufalls, dann bildet immerhin noch die Achtung vor dem Zufallsprinzip einen praktischen Schutz vor unbegrenzter Genmanipulation. Jedenfalls, so meine ich, ergibt sich aus der Garantie der Unantastbarkeit der Menschenwürde die Unverfügbarkeit über das eigene Genmaterial jedenfalls mit Wirkung für Dritte. Denn zum Wesen des Menschen gehören sowohl seine einmalige Individualität wie auch seine Unvollkommenheit. Die Würde des Menschen zu achten bedeutet daher auch, diese Unvollkommenheit zu respektieren und auf Eingriffe in die natürlich vorgegebene biologische Basis des Menschen zu vernichten. Man kann auch vielleicht die dem Staat als Staatszielbestimmung um der künftigen Generation willen aufgegebenen nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen anführen. Denn das dürfte auch die Erhaltung des Erbguts des Menschen in unverhindertem Zustand einschließen. Die sich daraus ergebende objektive Schutzpflicht versperrt unter dem Grundgesetz den Weg auch zu einer liberalen, sogenannten liberalen Eugenik mittels Gentechnik. In Deutschland, wie gesagt, ist die Keimbahntherapie oder ist der Eingriff in die menschliche Keimbahn strafbewehrt verboten. Auch das europäische Völkerrecht hat festgelegt, dass Interventionen das menschliche Genom, wenn sie darauf abzielen, eine Veränderung des Genoms von Nachkommen herbeizuführen, nicht zulässig ist. Aber Sie wissen, dass andernorts auf der Welt hier bereits intensiv geforscht wird. Ich komme zum Schluss. So unbefriedigend die gegenwärtige Gesetzeslage in Deutschland mit Blick auf das Lebensrecht des Ungeborenen in vielfacher Hinsicht ist. Es gilt, so meine ich, das Lebensrecht und die Menschenwürde der Ungeborenen entschlossen zu verteidigen. Den immer wiederkehrenden Versuchen, Menschen ihres rechtlichen Status als Person zu entkleiden und sie damit wie Sachen verfügbar zu machen, gleich ob sie auf Ignoranz, böser Absicht oder misanthropischer Verbitterung beruhen, in steter Rechtsverwahrung beharrlich entgegenzutreten. Die Diskrepanz zwischen Sein und Sollen, die Kluft zwischen dem vorrangigen normativen Geltungsanspruch des Verfassungsrechts und der diesem Anspruch nicht gerecht werdenden einfachen Gesetzgebung, erst recht einer teilweise lebensfeindlichen Rechtspraxis, darf nicht durch Reduktion oder gar Aufgabe des normativen Anspruchs kaschiert werden, sondern sie muss offen angesprochen werden. Die jedermann vom Grundgesetz versprochene Menschenwürde in Treue zur Verfassung auch für das pränatale menschliche Leben eingefordert werden. Dies alles in der Hoffnung darauf, dass sich unanfechtbares Recht mit der ihm eigenen bezwingenden Kraft letztlich durchsetzen wird. Und eine letzte Bemerkung. Der verfassungsrechtlich gebundene, der demokratische Gesetzgeber beweist seine Stärke nicht dadurch, dass er unbeirrt einen einmal eingeschlagenen Weg fortsetzt, obwohl er sich damit immer weiter von einem verfassungsgemäßen Zustand entfernt. Nein, er beweist seine Stärke vielmehr dadurch, dass er sich als zur Einsicht und Selbstkorrektur fähig erweist und sich des Schutzes der schwächsten Glieder der Gesellschaft annimmt. Meine Damen und Herren, gelegentlich sehen wir uns mit der Suggestivfrage konfrontiert. Sieht so wie eine Zygote oder Blastozyste etwa ein Mensch aus? Ja, so sieht er ganz zu Anfang aus, der Mensch. So haben wir alle einmal ausgesehen, müssten wir antworten. Lassen wir uns also weder verbal noch optisch irreführen. Wer Mensch und damit Person ist, ist es immer von Anfang an. Auch bevor sein Menschsein äußerlich sichtbar wird, ist der menschliche Embryo kein Fabelwesen, das sich erst in einer unerklärlichen Metamorphose plötzlich zum Menschen wandelte. Er ist schon ganz Mensch, ein und derselbe Mensch, eben nur in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Wir wissen es doch längst, und dieses Wissen muss nun auch unsere Ethik und unser Recht bestimmen, indem wir ihm Achtung entgegenbringen und Schutz angedeihen lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.